heute bei diesem Abendmahl die Predigtserie fortsetzen über Menschen unter dem Kreuz. Das Kreuz Jesu war für die Menschen damals ein Scheidepunkt. Die Menschen mussten sich entscheiden. Es wurde offenbar, was in ihren Herzen war. Am Kreuz kam keiner vorbei. Ich möchte mit euch heute nachdenken über Menschen, die unter dem Kreuz waren, die nicht unbedingt unsere Vorbilder sind. Über die hohen Priester und Schriftgelehrten. Lasst uns einen Bibeltext lesen in Matthäus Kapitel 27, Verse 41 bis 43. Matthäus Kapitel 27, Verse 41 bis 43. Matthäus 27, die Verse 41 bis 43. Hier heißt es, desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Die hohen Priester und Schriftgelehrten. Was waren das für Menschen? Es gab zwei Klassen, zwei Gruppen von hohen Priestern und Schriftgelehrten. Es gab übrigens damals zwei hohe Priester. Normalerweise gab es immer nur einen hohen Priester. Aber zu der Zeit war es Kaiphas und Hannas. Und sie stammten von verschiedenen Gruppen. Nämlich, es gab damals die Sadduzäer und die Pharisäer. Was waren das für Gruppierungen? Die Sadduzäer waren, wie würden sie heute bezeichnen, als die Liberalen. Die Sadduzäer waren einflussreiche, sehr wohlhabende Menschen, die die Bibel nicht so sehr genau nahmen. Ihre Bibel war ja damals das Alte Testament. Sie gingen die Sache sehr wissenschaftlich an. Sie sagten, was wir nicht nachweisen können, glauben wir nicht. Deswegen glaubten sie nicht an Wunder. Sie glaubten nicht an eine Auferstehung. Und deswegen waren die Wunder, die Jesus getan hat, und dass er die Toten vom Leben erweckte, denn Lazarus, die Tochter von Jairus und so weiter, waren für sie etwas, was nicht sein durfte, weil das ja ihre Theorie widerlegte, dass es keine Auferstehung geben würde. Und auch die Wunder, die Jesus sonst tat. Sie waren die Skeptiker, die viele Teile der Bibel einfach nicht so genau nahmen, sagten, das gilt heute nicht mehr. Brauchen wir heute nicht mehr. Auf der anderen Seite waren die Pharisäer. Was waren das für welche? Wie würden sie heute bezeichnen als die Konservativen? Die nahmen die Bibel sehr genau. Und ihre Lehre war durchaus richtig. Sie haben das Richtige geglaubt. Aber ihr Problem war, sie hatten um das Wort Gottes noch ihre eigenen Satzungen herumgesetzt. Ihre Traditionen. Wie würden sie heute auch vielleicht mit den Formalisten, mit den Traditionalisten bezeichnen? Das heißt, Menschen, denen die Tradition ihrer Religion wichtiger ist als Gott selbst. Und normalerweise waren diese beiden Gruppierungen sehr feindlich gegenübergestellt. Sie diskutierten ständig über die Auslegung der Schrift und über diese und jene Dinge, wie man sie tun sollte. Jesus hat sich zu keinem der beiden zugesellt. Weder zum linken Graben noch zum rechten Graben. Jesus hat den Menschen Gott offenbart. Natürlich hat Jesus vom Inhalt her auch die Schrift, so wie sie war, stehen gelassen und verkündigt. aber anders als die Pharisäer. Er redete mit Vollmacht. Der Heilige Geist sprach durch ihn. Und jetzt waren diese Menschen da. Sie bekämpften Jesus. Sie wollten ihn schon länger aus dem Verkehr ziehen, weil er ihre Macht untergrub. Er hatte mehr Einfluss als sie. Und sie befürchteten, wenn das jetzt so weitergeht, dann würde irgendwann das Volk ihm hinterherlaufen und nicht mehr ihnen. Und außerdem war sein Anspruch für sie nicht richtig, nicht relevant. Sie glaubten, dass der Messias König werden würde, dass der Messias die Römer vertreiben würde. Und Jesus hatte solche Dinge nicht vor. Und nun stehen sie unter dem Kreuz. Sie hatten noch beim Verhör geschrien. Sie hätten das Volk aufgewiegelt, zu schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Sie waren die Schuldigen. Waren sie unwissend? Nein. Sie wussten ganz genau, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Sie wussten, dass sein Anspruch richtig war. Aber sie haben gegen besseres Wissen gehandelt. Für sie war ihre Macht, ihr Einfluss wichtiger als die Wahrheit. Im Leben Jesu lesen wir auf Seite 747 über diese Verse, die wir gerade eben gelesen haben. Noch am Kreuz ließen Jesu Feinde ihre Wut an ihm aus. Priester, Oberste und Schriftgelehrten verhöhnten gemeinsam mit dem Pöbel den sterbenden Heiland. Bei der Taufe und bei der Verklärung Jesu war Gottes Stimme gehört worden, die Christus als seinen Sohn verkündete. Doch jetzt am Kreuz schwieg der Himmel. Kein Zeugnis zu Jesu Gunsten erschallte. Allein erlitt er die Misshandlungen und ertrug er den Spott verderbter Menschen. Bist du Gottes Sohn, sagten sie, du steig herab vom Kreuz. Er helfe sich selber, ist er das Christus, der Auserwählte Gottes. In der Wüste hatte Satan einst zu ihm gesagt, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab von der Zinne des Tempels. Auch jetzt weilte der Teufel mit seinen Engeln in Menschengestalt an der Kreuzigungsstätte. Der Erzfeind und seine Heerscharen arbeiteten mit den Priestern und Obersten zusammen. Die Lehrer hatten das unwissende Volk aufgestachelt, über den ein Urteil zu fällen, den viele nie zuvor gesehen hatten. Satanische Raserei vereinte die Priester, Obersten, Pharisäer und den gefühllosen Volkshaufen. Die religiösen Führer verbanden sich mit Satan und seinen Engeln. Sie alle führten seine Befehle aus. Wie weit können Menschen kommen, wenn sie das Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Herzen zurückweisen? Sie, die eigentlich die Hüter der Wahrheit waren, die Führer des Volkes Gottes, arbeiteten mit Satan zusammen, um Jesus Christus, um Gott selbst, Gottes Sohn, zu vernichten. Unglaublich. Wie konnte es dazu kommen? Es gibt eine Stelle, wo Jesus ihnen einmal vorwarf, dass sie die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hätten. Wir lesen das einmal in Matthäus 12, Vers 31 und 32. Matthäus Kapitel 12, Verse 31 und 32. Da heißt es, darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben, aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. Die Sünde, die nicht vergeben wird. Die Pharisäer hatten diese Sünde begangen. Was ist diese Sünde, die nicht vergeben wird? Ist das vielleicht Gott zu fluchen? Nein. Es gibt Menschen, die haben Gott geflucht und sind doch gerettet. Kennt ihr welche? Wer hat Jesus verleugnet und geflucht? Petrus. Ja, ganz genau. Petrus hat Jesus verleugnet und geflucht sogar dabei. Und ihm wurde vergeben. Er wurde einer der größten Apostel und Missionare. Ist vielleicht Ehebruch die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben wird? Denn hier zerbrechen Familien und Kinder leiden drunter. Kennt ihr jemanden, der Ehebruch gemacht hat und der trotzdem Vergebung bekommen hat? Genau, die Ehebrecherin, genau diese Frau, der Jesus vergeben hat. Interessanterweise haben die Pharisäer sie angeklagt und sie waren übrigens mitschuldig an dieser ganzen Geschichte. Und Jesus hat ihr vergeben. Oder auch David, er hat auch Ehebruch begangen. Und im Psalm 32 schreibt er genau über diese Erfahrung des Ehebruchs: Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Schuld bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Auch die Sünde kann vergeben werden. Ist vielleicht Mord die unvergebbare Sünde? Denn wenn ich einen Menschen umbringe, kann dieser Mensch ja nicht wieder zum Leben erweckt werden. Mose hat einen Mord begangen. Er hat den Ägypter erschlagen und ihm wurde vergeben. Oder Paulus, der hatte viele auf dem Gewissen gehabt, Hunderte, und ihm wurde vergeben. Er wurde der größte Heidenmissionar. Und David hat auch Mord begangen, ihm wurde auch vergeben. Jawohl. Also auch Mord ist nicht die unvergebbare Sünde. Ist es vielleicht Selbstmord? Viele meinen, Selbstmord könnte nicht vergeben werden. Warum? Wenn ich mich selber umbringe, tue ich ja auch gegen die Gebote verstoßen und kann ja nicht mehr um Vergebung bitten, weil ich dann ja tot bin. Kennt ihr jemanden, der Selbstmord gemacht hat und dem vergeben wurde? In der Bibel? Ja. Simson. In Hebräer 11 wird Simson unter den Glaubenszeugen aufgeführt, als Vorbild. Und natürlich sind die Glaubensvorbilder auch im Himmel. Und Simson hat sein Leben selbst beendet. Als er die Mauern im Tempel umgestürzt hat, wusste er genau, dass er sein Leben damit selber auch beendet. Natürlich hat er dadurch auch einen Sieg über die Feinde errungen, aber auch seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Wir wissen nicht, so schrecklich Selbstmord auch immer ist, wir wissen nicht, was ein Mensch, der sein Leben ein Ende setzt, der keinen Ausweg mehr weiß, manchmal aus Situationen heraus, die menschliche Tragödien sind, was der Mensch am Ende, in den letzten Sekunden seines Lebens noch denkt und noch zu Gott sagt, wir wissen es nicht. Zum Glück müssen wir darüber nicht urteilen. Was ist dann die unvergebbare Sünde? Jesus sagt hier, die unvergebbare Sünde heißt, gegen den Heiligen Geist lästern. Saul hat auch Selbstmord gemacht, richtig. Aber ob er gerettet ist, wissen wir nicht genau, sagt die Bibel nichts drüber. Aber es könnte durchaus sein. Ja, richtig. Ja, die unvergebbare Sünde. Matthäus 12 sagt Jesus, und das Schöne ist, dass er anfängt in Vers 31 mit dem Positiven. Jesus sagt, alle Sünde und Lästerungen wird den Menschen vergeben. Punkt. Das ist doch eine schöne Aussage, oder? Das heißt, es gibt keine sündhafte Handlung, keine Tat, kein Wort, keine sündhaften Gedanken, die wir getan haben, gesagt haben, die Gott nicht vergeben könnte. Wie vergibt Gott? Im 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir davon. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Das ist die Bedingung der Vergebung. 1. Johannes 1, Vers 9. Dort heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ist das nicht ein schönes Wort? Unsere Sache ist, dass wir unsere Sünde erkennen, bereuen und vor Gott bekennen. Und Gott sagt es hier, er ist denn treu und gerecht, er ist zuverlässig, dass er uns die Sünde vergibt. Und das dürfen wir glauben. Jede Sünde. Es gibt keine Sünde, die noch so groß ist, die Gott nicht vergeben könnte. Ja, was ist dann die unvergebbare Sünde? Die unvergebbare Sünde ist nicht eine Art von Sünde, sondern ein Grad der Sünde. Wenn ein Mensch ständig gegen den Heiligen Geist sich stellt, wenn ein Mensch sich selbst den Kontakt zu Gott abbricht, wenn er ständig Nein sagt zu dem, wie Gott ihn führt. Und das können wir sehen, wenn wir nochmal zu Matthäus 12 zurückgehen. Matthäus 12 hatten wir die Aussage gelesen, wo Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten vorwirft, dass sie diese Sünde begangen hätten. Und wir sehen dann in den Versen 1 bis 8, dass die Pharisäer kommen und Jesus anklagen und seine Jünger, weil sie am Sabbat Ehren raufen. Verse 9 bis 14, dass Jesus die verdorrte Hand heilt und die Pharisäer am Sabbat. Und die Pharisäer wollen ihn deshalb umbringen. Verse 22 bis 30, die Pharisäer behaupten, Jesus treibe die bösen Geister durch den Beelzebub, Satan, aus. Und dann hält Jesus den Pharisäern in Verse 38 bis 42 vor, dass sie trotz seiner vielen Predigten und Aufrufe keine Buße getan hätten, nicht umgekehrt seien. Das heißt, sie wussten genau, was Wahrheit ist, haben aber ständig sich dagegen gewandt und Jesus ständig Steine in den Weg gelegt und versucht, ihn sogar umzubringen. Und es ging sogar so weit, dass sie das Gute Böse und das Böse Gut nannten. Dass sie ihm unterstellt haben, dass er mit Satan im Bunde wäre bei der Teufelsaustreibung. Meine Lieben, manchmal kann es passieren, dass man wieder besseres Wissen so lange verharrt, bis man seine eigenen Lügen selber glaubt. Das gibt es. Die Pharisäer waren so. Sie haben sich ständig gegen den Heiligen Geist aufgelehnt. Ein Beispiel. Stellt euch vor, da sind zwei Menschen in einem Raum und die unterhalten sich. Und sie bauen eine Mauer, die genau zwischen ihnen ist. Und während sie die Mauer bauen, können sie sich miteinander kommunizieren. Und je höher die Mauer wird, desto schwieriger wird es, über die Mauer noch hinweg Kontakt zu haben. Und dann ist die Mauer schon sehr hoch und dann müssen sie schon rufen über die Mauer hinweg. Und dann irgendwann kommt die letzte Reihe und irgendwann kommt der letzte Stein. Und wenn der letzte Stein in die Mauer gesetzt worden ist, dann ist der Kontakt zwischen den beiden abgebrochen. Sie können sie nicht mehr unterhalten, sie nicht mehr verstehen. Und so ist es mit der Sünde gegen den Heiligen Geist. Sie ist nicht der erste Stein, sondern der letzte Stein. Wenn wir in der Beziehung zu Gott ständig das Wirken vom Heiligen Geist zurückweisen, ständig Nein sagen, dann bauen wir eine Mauer zwischen uns und Gott auf. Und wenn wir bei diesem Nein bleiben, dann wird irgendwann diese Mauer dazu führen, dass wir uns selbst von Gott abschneiden. Das heißt, der Heilige Geist wirkt immer noch. Und er wirkt immer noch um diesen Menschen. Aber ich kann die Stimme nicht mehr hören. Warum? Weil ich mein Gewissen abgestumpft habe. Mein Herz ist dann verhärtet. Das ist eine Barriere. Warum spreche ich darüber? Nicht, weil ich glaube, dass jemand von uns diese Sünde begangen hat, sondern weil ich möchte, dass wir von dieser Sünde uns so weit wie möglich entfernen. Denn jeder von uns sagt irgendwo mal Nein zum Heiligen Geist. Ist jedem schon passiert, dass Gott uns etwas zeigt und wir nicht wollen. Entscheidend ist jetzt aber, dass ich nicht bei diesem Nein bleibe. Wenn ich bei dem Nein bleibe, dann wird sich mein Herz irgendwann verhärten und ich werde irgendwann nur noch tote Formen des christlichen Lebens ausüben, aber nicht mehr eine enge Beziehung zu Gott pflegen können. Wichtig ist, dass wir wenn wir Steine zwischen uns und Gott schon aufgebaut haben, dass wir diese Steine wieder abbauen. Dass wir auch ja nicht erst den ersten Stein in die Mauer hineinsetzen. Dass wir mit Gott verbunden bleiben. Denn wenn wir gar nicht erst den ersten Stein hineinsetzen, dann werden wir auch niemals den letzten Stein da hineinsetzen. Die Sünde gegen den Heiligen Geist, das bedeutet, dass wir gegen das Wirken des Heiligen Geistes etwas tun. Nicht gegen seine Person. Jemand glaubte und sagte mal zu mir, na, wenn ich mal den Heiligen Geist so als Person gelästert habe, dann habe ich die Sünde begangen. Sag ich, nein, das stimmt nicht. Auch die Sünde kann vergeben werden. Sondern, wenn ich gegen sein Wirken handle. Und was ist sein Wirken? In Johannes 16, Vers 7 und 8 lesen wir davon. Johannes Kapitel 16, Vers 7 und 8. Beim Abendmahl hat Jesus in der Abschiedsrede seinen Jüngern etwas gesagt, dass der Heilige Geist kommen würde. Und dort heißt es, in Johannes 16, Vers 7 und 8, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist für euch gut, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Was ist die Aufgabe vom Heiligen Geist? Er öffnet mir die Augen über meine Sünde. Er zeigt mir, was in mir ist. Normalerweise würden wir als Menschen, weil wir egoistisch sind von Natur aus, wenn wir sündigen, unsere Sünde kleinreden, bagatellisieren, auf andere schieben, wie auch immer, nicht wahrhaben wollen. Aber der Heilige Geist ist derjenige, der uns das zeigt, dass wir vor Gott gesündigt haben, dass wir schuldig sind. Und der Heilige Geist spricht zu jedem Menschen. Aber gegen seinen Willen nimmt er den Menschen nicht in Besitz. Er erfüllt ihn auch nicht. Doch noch bevor ein Mensch sich nach Gott ausstrecken kann, streckt Gott sich durch den Heiligen Geist zu den Menschen aus. Der Heilige Geist geht jedem Menschen nach und versucht, jeden Menschen zu erreichen. Aber nicht alle öffnen ihr Herz dafür. Zum Beispiel, da ist ein Dieb. Der Heilige Geist zeigt ihm durch sein Gewissen, vielleicht auch durch einen anderen Menschen, dass das nicht gut ist. Er bewegt sein Herz. Und der Dieb sagt, nein, Herr, nein, ich will das nicht lassen. Das macht mir so viel Spaß, immer Sachen zu klauen. Und außerdem habe ich dann viel mehr Geld. Ich will das nicht lassen. In dem Moment sagt er Nein zum Heiligen Geist. Und wenn er dann bei diesem Nein bleibt und noch andere Dinge dazukommen, wo er auch Nein sagt zu dem, was der Heilige Geist ihm zeigt, dann wird er irgendwann an den Punkt kommen, wo er sich selbst von Gott abgeschnitten hat. Das Gewissen ist abgestumpft. Jeder von uns sagt auch mal Nein, das ist richtig. Aber entscheidend ist, dass wir nicht bei dem Nein bleiben. Stellt euch vor, wir sind in einem Raum mit 6 Fenstern. Und wenn ich in einem Punkt, was der Heilige Geist mir zeigt, Nein sage, dann ist es so, als ob in einem Fenster das Rollo herabgelassen wird und es wird ein bisschen dunkler. Und ich sage beim zweiten Punkt, vielleicht beim Alkohol. Gott zeigt mir, ich soll keinen Alkohol mehr trinken. Ich sage, nein, schmeckt mir so gut. Dann geht das zweite Rollo runter. Und irgendwann kann es sein, dass ich immer wieder Nein sage und irgendwann ist es dunkel im Zimmer. Und dann kann ich kein Licht mehr empfangen. Nicht, weil Gott nicht mehr da ist und nicht mehr wirkt, sondern weil ich mich abgeschnitten habe von dem Wirken des Heiligen Geistes und nicht mehr empfangen kann, weil es in meinem Leben dunkel geworden ist. Wer das Wirken des Geistes ständig zurückweist, betrübt den Heiligen Geist. In Epheser 4 spricht Paulus davon. Epheser Kapitel 4, Vers 30. Dort sagt Paulus, Epheser 4, Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag eurer Erlösung. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das bedeutet, dass der Heilige Geist uns gegeben worden ist, damit wir mit Gott leben können und bei Gott bleiben können. Und wenn wir diesen Heiligen Geist zurückweisen, unseren eigenen Weg gehen wollen, dann betrüben wir den Heiligen Geist und es wird in unserem Leben immer dunkler. Und genau das haben die Pharisäer getan. Die Pharisäer haben das Wirken Jesu, das Wirken des Heiligen Geistes an ihrem Herzen, haben sie zurückgewiesen. Das finden wir bei der Rede von Stephanus. Wir lesen Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 51. Bei der Rede des Stephanus vor dem Hohen Rat macht er ihnen einen schweren Vorwurf. Er sagt nämlich, und er spricht jetzt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten: Ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Dieser Vers ist der Schlüsselvers, um zu verstehen, was die Sünde gegen den Heiligen Geist bedeutet. Hier sagt Stephanus: Ihr habt ständig dem Heiligen Geist widerstrebt. Ihr habt euch dem widersetzt. Ihr habt wider besseres Wissen gehandelt, seid darin verharrt. Und es ist ein Punkt gekommen, wo eure Gnadenzeit abgelaufen ist. Als die Pharisäer unter dem Kreuz standen, hatten sie noch Gnadenzeit. Es gab einige, schreibt nachher die Apostelgeschichte, der Lukas, von den Priestern, die sogar gläubig geworden sind, Christen geworden sind. Aber die führenden Leute, die hohen Priester und Schriftgelehrten, haben Jesus abgelehnt. Sie haben das nicht wahrhaben wollen. Sie haben ihre Ehre, ihren Reichtum, ihren Egoismus über Gottes Willen gesetzt. Genauso wie auch der Judas. Judas ging 3,5 Jahre mit Jesus, sehr nah bei Jesus. Er war verantwortlich für das Geld. Er wollte aber sein Herz nicht demütigen. Immer wieder hat Jesus ihm zu verstehen gegeben, dass er ein Dieb war, dass er sein Herz ändern müsste, dass er ein neues Leben anfangen müsste. Aber er hat immer wieder Nein gesagt. Und bei der Fußwaschung hat Jesus seine Füße gewaschen. Und im Leben Jesu lesen wir, dass Ellen White schreibt, dass hier das Herz des Judas angerührt worden ist und die Liebe Jesu zu ihm, dem Verräter, sein Herz erweicht hat. Und er kurz davor stand, seinen Verrat zu bekennen und umzukehren. Aber er hat sich nicht durchgerungen. Sein Stolz siegte in diesem inneren Kampf und er ging hinaus, und das heißt, und es war finster, auch in seiner Seele, in seinem Inneren. Judas ging nicht verloren, weil er eine Sünde getan hatte, sondern Judas ging verloren, weil er sich dem Wirken des Heiligen Geistes widersetzte. Deshalb lasst uns unsere Herzen öffnen für den Heiligen Geist. Das ist so wichtig, dass er in unserem Leben das bewirken kann. Dass wenn er uns etwas zeigt aus seinem Wort, durch einen Bruder, durch eine Schwester, dass wir dann dem Heiligen Geist Raum geben, dass wir Ja sagen. Ein zweites Beispiel ist von Samuel. Samuel heißt von Gott erbeten. Schon seine Geburt war ein Wunder und seine Mutter weihte ihm Gott. Und als er ein Kind war, hatte er Dienst im Tempel und dann rief Gott ihn. 3-mal. Und Samuel dachte, es wäre Eli, der ihn rief, aber es war nicht Eli. Und Eli sagte ihm: Gott ruft dich. Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin, leg dich schlafen. Und Samuel ging wieder schlafen. Und Gott rief zum 4. Mal. Und als Gott zum 4. Mal rief, sagte er: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Das ist die Einstellung, mit der wir zu Gott treten sollten. Heute Morgen, an jedem Tag unseres Lebens. Dass wir Gott bitten: Herr, rede zu mir. Ich höre. Ich möchte auf das hören, was du mir sagst. Ich möchte mein Leben danach ausrichten, nach dem, was du mir sagst. Die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten sich verschlossen. Wir wollen sie nicht zum Vorbild nehmen. Das Kreuz Jesu ist der Punkt, wo Menschen sich entscheiden müssen. Damals, aber auch heute. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann denken wir zurück an Jesu Tod, an das Kreuz Jesu. Und auch Gott fordert von uns eine Entscheidung, dass wir unsere Herzen öffnen, Gott gegenüber, und Ja sagen zu ihm. Und in dieser letzten Zeit, in dieser letzten Phase der Weltgeschichte, in der wir leben, hat Gott eine Prüfungsbotschaft gesandt. Und diese Prüfungsbotschaft zeigt, was in den Herzen der Menschen ist. Einige antworten, wenn sie mit der Frage konfrontiert werden, ob sie ihr Leben Jesus übergeben möchten, ihn völlig regieren lassen wollen mit Nein, Herr. Andere sagen vielleicht bei der Sabbatfrage, Sabbats nicht mehr arbeiten? Nein, das mache ich doch nicht. Und sie widerstehen dem Heiligen Geist an dem Punkt. Andere kommen vielleicht bei anderen Dingen, die der Gott ihnen zeigt, über ihren Lebensstil, über ihre Ernährung, reine, unreine Speisen, was es auch geben mag. Und sie sagen, nein, Herr. Warum ist diese Botschaft für uns heute so wichtig? Gott möchte sich ein Volk vorbereiten, das ihm völlig hingegeben ist. Gott möchte Menschen haben, die ihm völlig treu sind. Deshalb ruft er uns auf, in diesen letzten Tagen der Weltgeschichte, zum Heiligen Geist Ja zu sagen. Wie Samuel zu sagen, rede Herr, denn dein Knecht hört.
Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert, eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite www.audioverse.org.